Blutiger Krieg in Tschetschenien.
Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern.
Nationalistischen Rechtspartei.
Die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich.
Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
Den linken Medienspiegel beginnen wir mit einer Geschichte von Degrowth, der wachstumskritischen und Post-Development-Debatte. Schon kurz nach Erfurt zum AfD-Parteitag, kommen danach zu Ebuda, dem Sudan und Iran und abschließend zur Freiheit der Reichen, die Welt zu ruinieren und zum Enteignungsverbot von CDU und SPD. Unser erster längerer Artikel ist aus der IC3W, der zweimonatig erscheinenden Zeitschrift aus Freiburg. Diesmal ist das Dossier der Juli-August-Ausgabe zu Degrowth, das die ökologische Modernisierung, den Klimakollaps, nicht aufhalten kann. Hieraus haben wir euch einen der lesenswerten Artikel eingelesen. Die meisten findet ihr online unter iz3w.org.
Das Kollapsozän war lang absehbar. Zur Geschichte von Degrowth im globalen Süden und Norden. Klimakrise, koloniale Ausbeutung und extreme Ungleichheit hängen eng zusammen. Um das aufzuzeigen, ist es notwendig, die verdrängte Geschichte der wachstumskritischen und Post-Development-Debatten über ein Jahrhundert nachzuzeichnen, von antikolonialen Bewegungen bis zum Degrowth-Diskurs heute. Im April 2010 trafen sich im bolivianischen Cochabamba mehr als 35.000 Menschen. BäuerInnen, Indigene, GewerkschafterInnen und AktivistInnen aus über 140 Ländern. Anlass war das Scheitern der Klimakonferenz von Kopenhagen. Ihr verabschiedetes Volksabkommen sprach eine Sprache, die in den Verhandlungsfluren des Nordens noch kaum zu hören war. Es griff die Ökonomie und Ideologie des Wachstumsdenkens direkt an, verurteilte die Überausbeutung und ungleiche Aneignung der planetaren Gemeingüter durch den globalen Norden und forderte die Dekolonisierung der Atmosphäre durch drastische Emissionsreduktionen und die Rückgabe des von Industrieländern besetzten atmosphärischen Raums, auch durch Wachstumsrücknahme. Das zeigt, die Degrowth-Forderungen aus dem Süden existierten lange, bevor das Konzept im Norden politisch salonfähig wurde. Cochabamba war Ausdruck einer langen Geschichte. Die Kritik am Wirtschaftswachstum hat im globalen Süden tiefe Wurzeln, die mindestens so weit zurückreichen wie die wachstumskritischen Debatten Europas. Um diese Geschichte zu verstehen und die aktuellen Debatten einzuordnen, lohnt ein Blick zurück, denn Postwachstum entfaltet sich am produktivsten als globale ökologische Gerechtigkeitsperspektive. Lange bevor 1972 der erste Bericht »Die Grenzen des Wachstums« des Club of Rome eine westliche Debatte auslöste, hatten antikoloniale DenkerInnen das Wachstumsmodell des Nordens als eine Form der Ausbeutung beschrieben. Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore und der Ökonom J.C. Kumarappa entwickelten schon im frühen 20. Jahrhundert Alternativen, die auf lokaler Selbstversorgung, handwerklicher Produktion und einem anderen Verhältnis zur Natur basierten. Franz Fanon machte klar, dass Entwicklung nach westlichem Muster keine Befreiung bedeutete, sondern Abhängigkeit durch andere Mittel. Post-Development-TheoretikerInnen wie Arturo Escobar und Gustavo Esteva griffen diese Kritik in den 1980er und 90er Jahren auf. Ihre These, Entwicklung selbst als universelles Versprechen, alle Gesellschaften durch Industrialisierung und Wachstum auf einen westlichen Standard zu heben, sei kultureller Imperialismus, der lokales Wissen zerstöre und Abhängigkeiten reproduziere. Parallel entstanden in Lateinamerika, Westafrika und Südasien anti-extraktivistische Bewegungen, die gegen Bergbau, Agrarmonokulturen und die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen durch globale Lieferketten kämpften. Aus den Andenländern formulierten indigene Gemeinschaften das Konzept des Buen Vivirs, ein gutes Leben, das nicht auf Akkumulation beruht, sondern auf Reziprozität, Wechselseitigkeit, Gemeinschaft und dem Verhältnis zur Natur. Suma Kafsey auf Quechua, Suma Kamanya auf Aymara. In Teilen Afrikas boten Ubuntu-Traditionen ähnliche Grundlagen. Würde und Wohlergehen werden gedacht als kollektives, nicht als individuelles Gut. Auch im globalen Norden, dort, wo sich die Vorteile der imperialen Lebensweise konzentrieren, hatte die Kritik am Wirtschaftswachstum lange Wurzeln, wurde aber erst besonders prominent im Kontext des Berichts des Club of Rome. Der Sozialphilosoph André Gortz fragte 1972, ist das Gleichgewicht der Erde, das ein Nullwachstum oder sogar eine Rücknahme der materiellen Produktion braucht, vereinbar mit dem Überleben des kapitalistischen Systems? Der Mathematiker und Ökonom Nicolas Georgescu Rögen zeigte in seinem Buch The Entropy Law and the Economic Process, dass die wirtschaftliche Entwicklung notwendigerweise in physische und biologische Prozesse eingebunden ist und daher die Grenzen, die sich aus physikalischen Gesetzen, vor allem dem Entropiegesetz ergeben, nicht ignorieren kann. Was stattdessen folgte, waren nicht weniger Wachstum und weniger Ausbeutung, sondern Strukturanpassungsprogramme, Privatisierung und die Durchsetzung des Washington-Konsensus, der den Ländern des Südens in den 1980er und 1990er Jahren genau jene Politik aufzwang, die ihre Möglichkeiten zur eigenständigen Entwicklung beschränkte. Die aktuelle Degrowth-Bewegung entstand in den 2000er Jahren, ausgehend von Frankreich, stark verwurzelt in anarchistischen Umweltgruppen, Kampagnen für autofreie Städte und Protesten gegen industrielle Großinfrastrukturen. Als intellektuelle Strömung verband Degrowth die ökologische Perspektive thermodynamisch begründeter Wachstumsgrenzen mit der durch die Post-Development-Schule inspirierten Kritik am linearen Entwicklungsdenken. Die erste internationale Degrowth-Konferenz fand 2008 in Paris statt und etablierte den Begriff in der wissenschaftlichen Debatte. Zur Konferenz 2014 in Leipzig kamen über 3500 Menschen. Seitdem hat sich das Feld rasant entwickelt, als politischer Bewegungsrahmen, als Vernetzungspunkt zwischen Care-Bewegung, solidarischer Landwirtschaft und Klimaprotesten und als Forschungsparadigma, das mittlerweile auch Einzug in den 6. Sachstandsbericht des IPCC gefunden hat. Postwachstum und Degrowth werden dabei häufig synonym verwendet, bezeichnen aber nicht ganz identische Konzepte. Degrowth ist der konflikthaftere, provokativere politische Slogan. Er sucht die Konfrontation mit kapitalistischen Wachstumszwängen und betont die Notwendigkeit einer demokratisch organisierten Reduktion von Produktion und Konsum. Postwachstum fungiert eher als analytischer Oberbegriff für ein heterogenes Feld von Strömungen, von institutionen orientierten Reformansätzen über Commons-Ökonomien bis hin zu feministischer Ökonomiekritik und postkolonialen Perspektiven. Was alle eint? Die Abkehr vom Bruttoinlandsprodukt als Leitgröße gesellschaftlichen Fortschritts und die Überzeugung, dass Wohlergehen für alle innerhalb planetarer Grenzen möglich ist, ohne weiteres Wirtschaftswachstum. Die empirische Basis dieser Überzeugung ist heute solide. Zahlreiche Studien zeigen übereinstimmend, dass es keine hinreichende Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch auf globaler Ebene gibt. Stattdessen werden Effizienzgewinne regelmäßig durch steigende Produktions- und Konsummengen überkompensiert. Und hohe soziale Standards sind nicht zwangsläufig an hohes Wachstum gebunden. Wachstum und seine Folgen sind tief ungleich verteilt. Und das ist zentraler Ausgangspunkt für Degrowth als globale ökologische Gerechtigkeitsperspektive. Das Global Inequality Project macht diese Ungleichheiten mit Daten sichtbar, die in der politischen Diskussion noch zu selten auftauchen. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung emittiert mehr als 100 Tonnen CO2 pro Person und Jahr. 33 Mal mehr als der Durchschnitt. Zusammengenommen übersteigen ihre Gesamtemissionen die der ärmeren Hälfte der Menschheit. Sie haben ihren fairen Anteil für das verbleibende 1,5-Grad-Budget bereits 6-mal verbraucht. Allein die weltweiten MillionärInnen sind dabei, 72% des verbleibenden Kohlenstoffbudgets für das 1,5-Grad-Ziel zu verbrauchen. Das reichste Zehntel hat im Zeitraum 1990 bis 2020 67% der globalen Erwärmung verursacht. Noch entscheidender, eine relativ kleine globale Elite entscheidet durch ihre Investitionsentscheidungen und fossilen Anlagestrategien über die Zukunft des Energieregimes. Gleichzeitig profitieren nicht alle gleich vom Wachstum. Die steigende Flut hebt nicht alle Boote. Der World Inequality Report zeigt, dass vom Vermögenszuwachs zwischen 1995 und 2021 die ärmeren 50% nur 2% profitiert haben, während die Vermögen der reichsten 1% um 38% stiegen. Die Schlussfolgerung ist eindeutig. Klimawandel ist Klassenkrieg, verursacht durch fossiles Wachstum, von dem eine global sehr kleine Minderheit maßgeblich profitiert, während die Kosten vor allem von den Ärmsten weltweit getragen werden. Noch fundamentaler ist die Frage des ungleichen Tauschs. Der globale Norden hat zwischen 1990 und 2020 jährlich im Durchschnitt 7,3 Milliarden Tonnen Rohstoffe, 113 Exajoule Energie, 427 Millionen Hektar Land und 323 Millionen Personenjahre Arbeit aus dem Süden netto abgezogen. Mehr als die gesamte Arbeitskraft aller Beschäftigten der USA und der EU zusammen. Und das jedes Jahr. Die Energie und Materialien, die dabei in Richtung Norden fließen, wären ausreichend, um die gesamte Bevölkerung des globalen Südens auf menschenwürdige Lebensstandards zu heben. Stattdessen fließen sie in Fast Fashion und Elektronik für globale Lieferketten. Die Klimareparationsforschung zieht daraus eine klare politische Konsequenz. Die Überemittenten schulden den Ländern des Südens Kompensation für die Aneignung ihres atmosphärischen Anteils. Postwachstum kann deshalb als Voraussetzung und Teil einer reparativen Gerechtigkeitsperspektive gedacht werden. Aus der Perspektive des globalen Südens ist die Degrowth-Debatte des Nordens zwiespältig. Die grundlegende Kritik: Der Ressourcen- und Emissionsverbrauch des Nordens überschreitet seinen fairen Anteil an planetaren Grenzen erheblich und beruht auf der Externalisierung sozialer und ökologischer Kosten. Die imperiale Lebensweise des Nordens strukturiert globale Produktionsverhältnisse auf eine Weise, die Länder des Südens in struktureller Abhängigkeit hält. Und die Growth strebt eine Konvergenz der Energie- und Materialströme und damit auch der Lebensstandards weltweit an, durch eine Zurücknahme des Überkonsums und das Abbauen der Wachstumsabhängigkeiten. Andererseits gibt es berechtigte Einwände. Wenn die Growth als universelle Forderung formuliert wird, Wachstum sei überall gleich problematisch, reproduziert es einen impliziten Eurozentrismus. Es ignoriert historische Klimaschuld und das Recht auf Entwicklung im Süden. Postwachstum bezieht sich daher ausdrücklich auf die früh industrialisierten Länder des Nordens, nicht als globale Schrumpfungsformel, sondern als Reduktion im Norden, um Spielräume im Süden zu öffnen. Auch die fehlende Dekolonisierung und nicht hinterfragten Privilegien hinter der akademischen Postwachstumsdiskussion werden kritisiert. Hinzu kommt, die sogenannte grüne Transformation, die im Norden propagiert wird, reproduziert häufig alte Muster. Lithium für Elektroautos aus dem bolivianischen Salar de Uyuni, Kobalt aus dem Kongo, Windparks auf dem indigenen Land in Mexiko oder Indien. Die ökologische Modernisierung des Nordens hat einen kolonialen Fußabdruck. Und selbst wenn der Material- und Energieverbrauch im Norden schnell reduziert wird, bleiben fundamentale Abhängigkeiten im Weltsystem bestehen. Von Handelsbeziehungen über das Finanzsystem bis hin zur globalen Governance-Architektur, die selbstbestimmter Entwicklung im Süden entgegenstehen. Postwachstum muss daher Schuldenentlastung, fairen Technologietransfer und den Abbau struktureller Handelsungleichgewichte einschließen. Gleichzeitig hat der globale Süden Konzepte entwickelt, die über bloße Kritik hinausgehen. In Ecuador und Bolivien wurden Rechte der Natur in Verfassungen verankert. Die Ernährungssouveränitätsbewegung La Via Campesina, der weltweit größte Zusammenschluss kleinbäuerlicher Organisationen mit rund 200 Millionen Mitgliedern, kämpft für lokale Lebensmittelsysteme und gegen Agrarkonzerne. Sie verbindet Fragen von Ökologie, Klasse und Dekolonisierung auf eine Weise, von der die europäische Degrowth-Debatte noch viel lernen kann. Postwachstum aus einer dekolonialen Perspektive zu diskutieren, heißt anzuerkennen, dass viele der für diese Bewegung zentralen Prinzipien schon lange in Gesellschaften des globalen Südens existierten. Im Norden hat sich die Degrowth-Bewegung in den letzten Jahren stark ausdifferenziert. Die Beyond Growth-Konferenz im Europäischen Parlament im Mai 2023 zeigte, dass das Konzept in institutionellen Räumen angekommen ist, auch wenn es politisch marginal bleibt. Wichtige Debatten drehen sich heute um drei Schwerpunkte. Erstens die Klassenfrage. Frühe Degrowth-Ansätze tendierten dazu, Wachstumskritik als Frage individuellen Konsums zu formulieren und landeten damit in bildungsbürgerlichen Milieus. Neuere Arbeiten rücken Eigentums- und Machtverhältnisse ins Zentrum. nicht freiwillige Einfachheit, sondern radikale Umverteilung durch Vermögens- und Erbschaftssteuern, Obergrenzen für Einkommens- und Luxuskonsum, Ausbau öffentlicher Infrastrukturen und nicht monetärer Daseinsvorsorge. Zweitens, demokratische Planung. Degrowth wurde zwar lange als geplante Reduktion von Produktion und Konsum sowie mit dem Ziel, ökologischen Druck zu reduzieren und das Wohlergehen zu steigern, definiert. Aber wie diese Planung genau aussehen sollte, wurde kaum thematisiert. Das änderte sich in den letzten Jahren. Es gibt ein vermehrtes Interesse an Auseinandersetzungen mit Wirtschafts- und Investitionsplanung. Wie lässt sich eine Reduktion von Produktion und Konsum organisieren, ohne soziale Sicherheit zu gefährden? Wie können Investitionen und Innovationen, aber auch Desinvestitionsprozesse und Exnovation, das heißt die gezielte Abschaffung schädlicher Technologien und Praktiken, demokratisiert werden? Das erfordert Institutionen über Marktmechanismen hinaus, von globaler, Mehrebenen-Governance über Commoning bis hin zu kommunalen Haushalten. Drittens die Frage des Kollapsozän in Zeiten des Greenlash, gesellschaftliche und politische Gegenreaktion auf Klima- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Lange war Degrowth vor allem als Strategie zur Krisenprävention gedacht, als Weg durch geplante Reduktion Kipppunkte zu vermeiden. Dieser Horizont hat sich verändert. 7 von 9 planetaren Belastungsgrenzen sind bereits überschritten. Ob die Welt sich noch innerhalb der 1,5-Grad-Grenze halten kann, wird von immer mehr Expertinnen bezweifelt. Politisch erleben wir in vielen Gesellschaften keinen Anstieg der Klimaambition, sondern das Gegenteil, einen antiökologischen Autoritarismus, Rückzug aus Klimaabkommen, das Erstarken fossiler Interessen. Das verschiebt den politischen Horizont grundlegend. Es geht nicht mehr allein darum, eine Katastrophe zu verhindern, es geht auch darum, in einer Welt zu handeln, in der bestimmte Verluste von Ökosystemen, Küstenregionen oder Möglichkeiten bereits irreversibel sind. Das erfordert, was in politischen Debatten selten vorkommt, Trauerarbeit. Die Anerkennung von Verlusten, ohne in Lähmung zu verfallen. Vanessa Machado de Oliveira und das Kollektiv Gesturing Towards Decolonial Futures sprechen von Hospicing Modernity. Aus dieser Erkenntnis folgen neue Strategiefragen für Degrowth, die bisher kaum diskutiert werden. Auch hier gibt es viel von den Bewegungen und Diskussionen im globalen Süden zu lernen.
Diesem Wochenende am 4.5. Juli 2026 fand der Parteitag der AfD statt, 100 Jahre nach dem ersten Reichsparteitag der NSDAP. Am 9. November 1923 fand der Kapp-Putsch in der Weimarer Republik statt. Dieser war führend organisiert worden von der NSDAP und wurde aber benannt nach dem General Kapp, wurde verhindert, niedergeschlagen durch einen Generalstreik der ArbeiterInnen. Die NSDAP wurde daraufhin verboten, Adolf Hitler wurde zu 5 Jahren Festungshaft verurteilt, kam allerdings nach 1,5 Jahren schon wieder raus und die NSDAP gründete sich im Februar 1925 neu nach dem Verbot und der erste Reichstag der NSDAP nach dem Kapp-Putsch und dem Verbot fand vom 4. bis 7. Juli 1926 statt und zwar in Weimar in Thüringen. Und nun, 100 Jahre später, am 4. und 5. Juli 2026, fand der AfD-Parteitag in Erfurt, auch in Thüringen statt. Es ist kein Zufall, dass dieser genau 100 Jahre nach dem ersten Reichsparteitag der NSDAP genau auf den Tag stattfand. Und daraufhin die Reaktion war in der bürgerlichen Presse nicht etwa, dass sich empört wurde über die AfD, die sich positiv auf die NSDAP bezieht, sondern es wurde öffentlich gehetzt gegen die Blockadepläne von Antifaschistinnen, organisiert durch das Bündnis Widersetzen. Und was tat die Polizei daraufhin? Die Polizei beriet die AfD, sodass diese dann unter Polizeibegleitung das Messegelände in Erfurt schon Stunden vor den Blockaden erreichen konnte mit ihren Bussen. Und der Parteitag der AfD am 100. Jahrestag des ersten Reichsparteitages der NSDAP, exakt datumsgenau, ungestört stattfinden konnte und die Blockaden, die ab 5 Uhr geplant wurden, umgangen werden konnten, da die Busse der AfD bereits um 2 Uhr auf dem Messegelände waren. Von Erfurt kommen wir zu Analyse und Kritik der Monatszeitung für Bewegung und Debatte aus Hamburg und zu Ebola.
Ebola, Epidemie durch Sparzwang. Am 20. Mai wurde ein aus dem Osten der Demokratischen Republik Kongo evakuierter US-amerikanischer Arzt in die Berliner Charité eingeliefert. Ebola in Berlin. Diesmal die Bundibugyo-Variante. Obwohl sie etwas weniger tödlich sein soll, bleibt die Variante hochgefährlich, da die Ansteckungsdauer länger als bei der Zaire-Variante ist, was das Ansteckungsrisiko potenziell erhöht. Seit dem letzten Ebola-Ausbruch hat sich wenig getan und die wenigen sich in Entwicklung befindenden Impfstoffe lagern in den Gefrierkammern von weit entfernten Krankenhäusern wie der Charité. So schrecklich Ebola auch sein mag, sein Verlauf wird auch von strukturell katastrophalen Bedingungen bestimmt. Es ist erst wenige Monate her, dass Dutzende NGOs ihre Arbeit einstellen mussten, weil USAID-Mittel drastisch gekürzt wurden. Das Afrikanische Zentrum für Seuchenbekämpfung und Prävention, Afrika CDC, und die WHO haben erst am 5. Juni einen gemeinsamen kontinentalen Ebola-Vorsorge- und Reaktionsplan auf den Weg gebracht und versuchen nun dringend, 518 Millionen US-Dollar aufzubringen. Unterdessen wird in der Provinz Ituri im Osten Kongos in zahlreichen Minen weiterhin Zwangsarbeit geleistet und vielen bleibt nichts anderes übrig, als ihrem Alltag nachzugehen. Unabhängig davon, ob sie die Krankheit, wie Ebola in der Region mittlerweile genannt wird, bekommen oder nicht, stehen rein statistisch unaussprechlich traumatische Zeiten bevor. Veronique Tragios Roman »In the Company of Man« 2021 ist ein Versuch, sich mit dieser Unaussprechlichkeit auseinanderzusetzen. Dafür stützte sie sich auf Berichte über die Ebola-Ausbrüche in Westafrika in den Jahren 2014 und 2016, denen 11.000 Menschen zum Opfer fielen. Früher, schrieb sie, wurde jeder neue Todesfall mit großem Aufruhr verkündet. Schreie trugen die Nachricht durch das Dorf. Die Frauen heulten und wälzten sich im Staub, rissen sich die Haare aus. Doch jetzt, dieses Mal, gab es nichts dergleichen, absolut nichts. Alles spielte sich in Stille ab, einer dichten, bedrohlichen Stille, die noch schrecklichere Tage ankündigte. Es war unheimlich, solche Sätze zu lesen, während sich die Covid-Pandemie in sogenannten Wellen ausbreitete. Aber es fühlte sich wie ein kleiner Beitrag gegen das Vergessen an. Die zentrale Figur des Romans, der Chlorsprühmann. Ohne ihn passiert nichts, schreibt Tadjo. Alles wird besprüht, die Leichen, die Betten, Autos, der Weg zum Friedhof, die Masken, Handschuhe, Zelte, sogar das Gras, das glänzt, während sich das Chlor wie Wassertropfen nach einem Nieselregen darauf setzt. Chlor war nie billig und die gestiegenen Preise im Rahmen der Covid-19-Pandemie sind vielerorts nie wieder gesunken. Pandemic Preparedness, Pandemievorsorge, war in dem Jahr, in dem ich Tadjo das erste Mal lag, das Schlagwort schlechthin, was dem Roman einen unheimlichen, zeitgeistigen Anstrich verlieh. 5 Jahre später hat sich die pandemische Lage in einer grob 5-teiligen Inszenierung eingependelt. Nach einem anfänglichen Schock setzt eine Panikstimmung ein. Betroffene Bevölkerungsgruppen werden stigmatisiert. Es setzt die blanke Selbsterhaltung ein. Rette sich, wer kann. Es gibt viele leere Versprechen. Merkel 2020, der Covid-19-Impfstoff muss weltweit verfügbar sein. Und am Ende tritt das Vergessen ein. So ungefähr geschah es bei SARS, Covid-19 und jedem Ebola-Ausbruch. Alle 2 bis 4 Jahre, den wir seit 1995 erlebt haben. All diese Phasen werden politisch orchestriert, bestimmt oder aufrechterhalten. Was uns jedes Mal gelingt, westliche Ärzte für jene Mengen an Geld zu evakuieren, die man eigentlich für mehrere Ebola-Einsatzteams vor Ort dringend bräuchte. Den tapferen GesundheitsarbeiterInnen bleibt nichts anderes übrig, als zu reagieren, mit oder ohne Handschuhe, Chlor oder Schutzanzüge. Bei einem kürzlichen Doomscroll marschierte eine Menschenmenge in der kleinen kenianischen Stadt Nanyuki über meinen Bildschirm. Mit hastig angefertigten Plakaten protestierten sie gegen die Ankündigung der US-Regierung, trotz eines gegenteiligen Urteils des kenianischen Supreme Court, eine Station mit 50 Betten zur Quarantäne von mit Ebola infizierten US-BürgerInnen in Kenia zu eröffnen. Ein paar Bildläufe später, der US-amerikanische Arzt, der in der Charité behandelt wurde, strahlte in mein vom Bildschirm beleuchtetes Gesicht. Lokale Medien berichten, er wurde erstklassig versorgt, unter anderem mit experimentellen Therapien, die derzeit zur Behandlung dieser Virusart erprobt werden. Er selbst sagte, meine Dankbarkeit lässt sich mit Worten nicht angemessen beschreiben. Unsere Gedanken sind auch bei den Menschen in Kongo, die nicht die Möglichkeit haben, eine solche Versorgung zu erhalten. Keine Pointe.
Ebola kommen wir mit dem Online-Magazin German Foreign Policy und einem Artikel vom 26. Juni zum Sudan und der Verantwortung der EU. Drehbuch für den Massenmord. Experten kritisieren Berlin und die EU, weil diese ihre Chance nicht wahrnehmen, durch Druck auf die Vereinigten Arabischen Emirate, deren Unterstützung für die genozidale RSF-Miliz im Sudan und damit eventuell den Krieg dort zu beenden. Menschenrechtsorganisationen und Außenpolitikexperten üben harte Kritik an der Untätigkeit Berlins und der EU im Hinblick auf den genozidalen Krieg der RSF-Miliz im Sudan. Aktuell droht ein Massaker der RSF, die seit mehr als 3 Jahren gegen die regulären Streitkräfte kämpfen, in der Stadt Al-Obeid, die strategisch günstig zwischen dem Niltal und der westsudanesischen Region Darfur liegt. Die RSF bereiten sich darauf vor, Al-Obei zu erobern. Zuvor hatten sie bei der Einnahme von Städten in Darfur gezielt schwarzafrikanische Bevölkerungsgruppen ermordet. Zuletzt massakrierten sie bei der Eroberung von Al-Fashir womöglich zwischen 60.000 und 100.000 Menschen wegen ihrer Hautfarbe. Ökonomisch und im Blick auf Waffenkäufe sind die RSF von den Vereinigten Arabischen Emiraten abhängig, die die Miliz aus geostrategischen Gründen unterstützen. Experten urteilen, die Staaten Europas und Nordamerikas seien ohne weiteres in der Lage, genug Druck auf die Emirate auszuüben, die Unterstützung für die RSF einzustellen. Dies könne den Krieg beenden. Sie unterließen es aber, da sie der ungetrübten Kooperation mit dem Land Vorrang vor der Verhinderung genozidaler Massaker einräumten. Die Lage im Sudan wird von Hilfsorganisationen schon seit Jahren als die größte humanitäre Katastrophe der Gegenwart eingestuft. Die Zahl der Todesopfer ist unbekannt. Oft genannt werden Schätzungen, die sich auf rund 150.000 belaufen. Das sind allerdings Angaben, die schon seit dem Jahr 2024 kursieren. Der frühere US-Sondergesandte für Sudan, Tom Perello, ging im August 2025 von mehr als 400.000 Todesopfern aus. Über 14 Millionen Menschen, bei einer Vorkriegsbevölkerung von rund 52 Millionen, sind auf der Flucht. Davon sind gut 4 Millionen ins Ausland geflohen, in der Regel in bitterarme Nachbarländer wie Tschad oder Südsudan. Fast 34 Millionen Menschen, etwa zwei Drittel der Bevölkerung, sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Laut Angaben des World Food Programme sind mehr als 19 Millionen Sudanesen akutem Hunger ausgesetzt. 825.000 Kinder unter 5 Jahren leiden an schwerer, akuter Unterernährung. Mehr als 70% der Krankenhäuser des Landes sind zerstört. Gravierende Krankheiten grassieren, darunter Cholera, der bislang mindestens 3.500 Sudanesen zum Opfer gefallen sind. Über die Hälfte aller Schulen in Sudan sind zerstört. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die nur zeitweise oder gar nicht Schulunterricht haben, wird auf 17 Millionen geschätzt. Sexualisierte Gewalt grassiert. Zusätzlich zu der ohnehin verheerenden Lage sind in der westsudanesischen Region Darfur seit Kriegsbeginn im April 2023 mindestens 2 genozidale Massaker begangen worden von den Rapid Support Forces, kurz RSF, die den Krieg mit Angriffen auf die regulären Streitkräfte entfesselt haben. Die RSF haben ihre Ursprünge in der Miliz der Janjaweed, die vor über 2 Jahrzehnten aus dem arabischsprachigen Bevölkerungsteil von Darfur entstanden und von 2003 bis 2005 einen Genozid an der schwarzafrikanischen Bevölkerungsgruppe der Region beging. Dies wiederholt sich seit dem Beginn des aktuellen Krieges. Bereits im Juni 2023 ermordeten die RSF nach der Eroberung von Al-Junaina, der Hauptstadt von Sudans Bundesstaat West-Darfur, willkürlich Menschen aus der schwarzafrikanischen Minderheit der Masalit. Schätzungen zufolge kamen bis zu 15.000 Menschen von ihnen zu Tode. Willkürliche Morde an Menschen mit schwarzer Hautfarbe begingen die RSF auch nach der Eroberung von Al-Fashir, der Hauptstadt des Bundesstaates Nord-Darfur, Ende Oktober 2025. Schätzungen über die Zahl der Todesopfer belaufen sich auf womöglich 60.000, vielleicht gar 100.000. Nach einem Bericht der Vereinten Nationen wurden Überlebende verstärkt, begleitet von Rufen wie Sklave, Sklave, Sklave. Aktuell droht das nächste barbarische Massaker. Betroffen sind diesmal die Einwohner von El-Obeid, der Hauptstadt des Bundesstaates Nordkordofan, und Flüchtlinge, die in die Stadt geflohen sind. Nordkordofan liegt zwischen dem Niltal mit der Hauptstadt Khartoum, das weitgehend von den regulären Streitkräften kontrolliert wird, sowie dem von den RSF beherrschten Darfur. El-Obeid, wo sich Berichten zufolge gegenwärtig gut 500.000 Menschen aufhält, wird laut UN-Angaben schon seit 1,5 Jahren von den RSF belagert. In den vergangenen Tagen wurden nicht nur die RSF-Einheiten rings um die Stadt verstärkt, sondern auch die Artillerie- und Drohnenangriffe erheblich intensiviert. Beobachter gehen von einem sehr bald bevorstehenden Angriff zur Eroberung der Stadt aus. Wir kennen das Drehbuch bereits, warnte UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk vergangene Woche. Wir wissen, wohin es geführt hat. Türk erinnert an den Massaker in Al-Fashir, von denen die Vereinten Nationen inzwischen offiziell bestätigt, Sie trügen Merkmale eines Genozids. Den Warnungen hat sich am Wochenende unter anderem der UN-Sicherheitsrat angeschlossen. Am Dienstag forderte Deutschland, Frankreich sowie 5 weitere Staaten Europas die RSF auf, ihre Angriffe unverzüglich einzustellen. Sie sollten nun endlich deeskalieren. Stellungnahmen dieser Art aus Europa und aus Nordamerika lösen mittlerweile nicht mehr nur bei Menschenrechtlern, sondern auch bei Außenpolitik-Experten Unmut sowie Empörung aus. Grund ist, dass die RSF die Waffen, mit denen sie Krieg führen und genozidale Massaker begehen, zum Gutteil aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten. Diese streiten das zwar seit je ab, doch sind Lieferungen von Waffen und Munition aus den Emiraten in die RSF seit spätestens 2024 belegt und dank umfassender Berichte auch öffentlich bekannt. Bekannt ist auch, dass Kriegsgerät beispielsweise aus französischer und britischer Produktion in den Kampfgebieten der RSF aufgefunden wurde. Fotos zeigen zudem RSF-Kämpfer mit deutschen Sturmgewehren der Modelle G3 sowie G36. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass Waffen aus Europa ihren Weg in den Sudan über die Vereinigten Arabischen Emirate finden. Diese schleusen gelegentlich sogar Söldner nach Darfur. Vor kurzem hat etwa Human Rights Watch dokumentiert, wie die Söldnerfirma Global Security Service Group aus Abu Dhabi hunderte kolumbianische Söldner trainierte und sie anschließend nach Darfur brachte, wo sie in den Reihen der RSF kämpften. Einige dieser Söldner seien, so heißt es, sogar an der Eroberung von Al-Fashir durch die RSF beteiligt gewesen. Ohne die jahrelange Unterstützung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die auch der Ankauf von Gold aus Darfur und damit einen Teil der Finanzierung der RSF umfasst, könnte die Miliz den Krieg nicht lange fortsetzen. Diese Überzeugung wird weithin geteilt. Schon seit Jahren fordern Aktivisten die Staaten Europas und Nordamerikas auf, Druck auf die Emirate auszuüben, die Lieferung von Waffen an die RSF einzustellen. Müssten die Emirate Kosten oder andere Konsequenzen befürchten, dann würden sie die Lieferung wohl überdenken, konzeptiert zu Wochenbeginn die US-Denkfabrik Council on Foreign Relations. Zu Druck aber könnten sich die westlichen Staaten nicht durchringen, weil sie ihre enge politische und strategisch überaus vorteilhafte Kooperation mit den Emiraten nicht aufs Spiel setzen wollten. Sie werden aber mit Sicherheit Erklärungen abgeben, in denen sie ihre Besorgnis Ausdruck verleihen. Also scheinheilig ihre Hände in Unschuld waschen, hieß es bei der US-Denkfabrik Council on Foreign Relations. Genau dies soll die erwähnte Erklärung der 7 europäischen Staaten leisten. Bereits in der vergangenen Woche hatte Human Rights Watch konstatiert, die EU beschränke sich gegenüber den Emiraten, anstatt Druck auf sie auszuüben, auf wirkungslose Menschenrechtsdialoge. Damit vergebe sie wissentlich die Chance, genozidale Massaker zu verhindern und womöglich sogar den Krieg zu beenden.
Die EU schottet sich nicht nur brutal gegen Geflüchtete ab, sondern verhindert auch Fluchtgründe nicht, wie den blutigen Krieg der RSF gegen schwarze Menschen im Sudan, obwohl sie es könnte. Vom Sudan kommen wir mit der Analyse und Kritik vom 16. Juni zum Iran.
Kapazität für Gewalt. Immer wieder flammen Proteste gegen die Islamische Republik Iran auf. Wieso sie bislang dennoch nicht gestürzt werden konnte. Für die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung 2022-2023 stellte der Historiker Peyman Jafari fest, dass es ihr nicht gelang, Protest- und Streikbewegung zusammenzuführen. Denn die iranische Wirtschaft ist geprägt durch den Staat, der dadurch auch besonders am Arbeitsplatz präsent ist. Dies heißt auch, dass die Arbeiterinnenschaft in besonderem Maße verwundbar gegenüber Repression und Überwachung ist. Die Repressionskapazitäten des iranischen Staates waren 2022 nicht signifikant eingeschränkt. Damit sich Bewegungen ausbreiten, braucht es aber solche politische Gelegenheiten. Selbst jetzt, bei allen wirtschaftlichen und militärischen Kosten, die der Krieg in Iran verursacht, scheinen diese Repressionskapazitäten weiter zu bestehen. Dass der iranische Staat auf Repressionen setzt, ist historisch nicht neu. Nach 2009 baute er seine Möglichkeiten dazu gezielt aus, was sich auch in den Opferzahlen bei Protesten zeigt. Bei der damaligen Grünbewegung, die Massen auf die Straßen brachte, töteten Sicherheitskräfte Dutzende Menschen. Repressionen gab es aber vor allem im Nachhinein, in Schauprozessen und durch die Vertreibung Oppositioneller. Bei der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung waren es bereits Hunderte, die während der Proteste getötet wurden. Und bei den Protesten Anfang diesen Jahres waren es Tausende, in kürzester Zeit, eine rasante Ausweitung der eingesetzten Gewalt. Die Lektion der iranischen Führung aus der Grünbewegung, dass Proteste schnell auf andere Gesellschaftsschichten übergreifen können, führte dazu, dass sie seither die Wirksamkeit von Protest bekämpft. Gewalt soll verhindern, dass sich Protest ausbreitet und Eliten, Arbeiterinnenschaft oder Sicherheitskräfte einbindet. Diese Gewalt erzeugt aber neuen Unmut, der immer wieder unvorhersehbare Proteste produziert. Je weniger das politische Projekt der Islamischen Republik zu bieten hat, je mehr auch seine wirtschaftlichen und sozialen Versprechen an den Realitäten scheitern, desto eher reichen kleinste Anlässe, damit der Unmut der Bevölkerung sich auf der Straße Bahn bricht. Die Gewalt an Demonstrierenden zeigt, wie umfangreich die repressiven Kapazitäten der Islamischen Republik weiterhin sind und welche Loyalität sie in ihrer Anhängerschaft mobilisieren kann. Befehlsverweigerungen sind in keinem signifikanten Umfang bekannt geworden. Sie sind aber auch Ausdruck einer Politik, der es leichter fällt, auf den Unmut mit Gewalt zu reagieren, als die Wurzeln des Unmuts zu adressieren. In der Logik, die Repressionskapazitäten des Staates zu begrenzen, dürfte der Krieg Israels und der USA gegen den Iran geplant worden sein. Denn neben militärischen Anlagen wurden bereits zu Beginn des Luftkriegs auch Polizeistationen angegriffen. Würden die Repressionskapazitäten schwinden, könnten auch Proteste das System stürzen. Verbunden mit Aufrufen zu Massenprotesten durch die amerikanische und israelische Führung sowie der Tötung großer Teile der iranischen Führung ist es zumindest plausibel, dass die Bedingungen für einen Umsturz geschaffen werden sollten. Diese wohlwollende Lesart übersieht aber die Logik der Repression und die Dynamik von Protesten. Denn zunächst bestehen Repressionskapazitäten nicht einfach in militärischen Stützpunkten als physischen Orten. Selbst wenn die Orte zerstört sind, bleiben die Einheiten weitgehend intakt. Und der Einsatz von paramilitärischen Gruppen und zivilen Informanten heißt, dass ihre Aufenthaltsorte nicht so einfach aus der Luft anzugreifen sind wie militärische Einrichtungen. Ob die Repressionskräfte Maßnahmen bereitwillig umsetzen oder Befehle verweigern und verschleppen, hängt vor allem davon ab, ob sie diese als legitim erachten und ob sie an den Erhalt des Systems glauben. Gleichzeitig hat Repression Protest nicht verhindert, sondern nur das Überschwappen des Protests auf andere Sektoren. Während die Frage, ob Protest nun entsteht oder nicht, sich sehr schnell beantworten lässt, zeigt sich die Wirkmächtigkeit erst über längere Zeithorizonte. Würden die Repressionskapazitäten wirklich substanziell geschwächt, wonach es derzeit nicht aussieht, würde sich dieser Effekt auch erst einige Jahre später bei der nächsten Protestwelle zeigen. Im Kriegszustand kommen spontane Proteste kaum zustande, denn Bomben unterscheiden nicht zwischen RegimegegnerInnen und AnhängerInnen. Das Trauma der Niederschlagung der Proteste zu Beginn des Jahres sitzt zudem noch tief und die anhaltenden Hinrichtungen von Gefangenen leben die Zivilgesellschaft zusätzlich. Gleichzeitig steigt im Krieg die Abhängigkeit der Bevölkerung von staatlicher Hilfe. Die Inflation ist massiv gestiegen und liegt auf dem höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Versorgung mit Strom und Wasser bleibt brüchig. Hunderttausende Beschäftigte verloren ihre Arbeitsplätze. Im Krieg sind Energieeinrichtungen zerstört worden von beiden Kriegsparteien. Energie ist in der ganzen Region eine wichtige Exportindustrie, an der zahlreiche Arbeitsplätze und Staatsdevisen hängen. Solange der Schlagabtausch weitergeht, treffen seine Konsequenzen auch die Zivilbevölkerung. Die jüngsten Angriffe beispielsweise, bei denen Iran einen US-amerikanischen Helikopter abschoss und die USA anschließend zwei Wasserspeicher im Süden des Landes beschädigten, verschlechterten nach iranischen Angaben die ohnehin prekäre Wasserversorgung. Dass die iranische Führung den Krieg für diese Probleme verantwortlich macht, ist wenig überraschend. Sie kann aber auch nicht beantworten, wieso die wirtschaftliche Situation bereits zu Beginn der diesjährigen Protestwelle und vor Kriegsbeginn dermaßen prekär war. Und wie sie den Wiederaufbau nach einem möglichen Kriegsende stemmen möchte. Sie muss in einer massiven Krise ihre eigene Struktur anpassen und die Repressionsapparate umbauen, etwa mit dem Aufbau eines kontrollierten Internets mit chinesischer Unterstützung, während ihr Verhältnis zur eigenen Gesellschaft neu austariert wird. Im Krieg gelingt ihr das bislang im Großen und Ganzen. Offen ist, ob der Versuch auch in Friedenszeiten tragen wird. Dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, zeigen Studentenproteste einen Monat nach der blutigen Niederschlagung der Januarrevolte, ebenso wie die Schülerproteste Anfang Juni inmitten des Krieges. Widerstandsfrei regieren wird auch die neue iranische Führung kaum.
Sudan kommen wir zum Enteignen und bleiben bei der Analyse und Kritik. Die Bundesregierung glaubt an Vergesellschaftung. Und wir sollten es auch tun. Was der Vorstoß von Merz und Co. für ein gesellschaftliches Verbot von Vergesellschaftung bedeutet. Die Bundesregierung glaubt an Vergesellschaftung. Und wir sollten es auch tun. Was der Vorstoß von Merz und Co. für ein gesetzliches Verbot von Vergesellschaftung bedeutet. Die Vergesellschaftung in Berlin kann gelingen. Die Bundesregierung hält ihre Umsetzung offenbar mittlerweile für so wahrscheinlich, dass sie nun im Koalitionsausschuss beschlossen hat, die Verstaatlichung privater Mietwohnungsbestände durch Vergesellschaftungsgesetze auf Landesebene mithilfe eines Bundesgesetzes verhindern zu wollen. Der Beschluss des Koalitionsausschusses zeigt dabei dreierlei: ein fragwürdiges Demokratieverständnis, ein fragwürdiges Rechtsverständnis und ein fragwürdiges Selbstverständnis der Bundesregierung. Mehr als 1 Million WählerInnen haben 2021 in Berlin beim Volksentscheid für die Vergesellschaftung von Wohnungen großer Immobilienkonzerne gestimmt. Mehr als für jede einzelne Partei bei der zeitgleich abgehaltenen Abgeordnetenhauswahl. Dass der Berliner Senat diesen klaren Auftrag nicht längst umgesetzt hat, war bereits ein demokratiepolitischer Skandal. Dass die Bundesregierung nun zudem verhindern möchte, dass ein neuer, womöglich linksgeführter Senat seine Arbeit macht oder die Zivilgesellschaft ihren Willen durchsetzt, indem sie das Gesetz selbst schreibt und erneuert zur Abstimmung stellt, ist eine Frechheit. Statt dem demokratisch artikulierten Willen ernst zu nehmen, soll offenbar bereits der Versuch einer Umsetzung unterbunden werden. Auch rechtlich ist die Angelegenheit deutlich komplizierter, als es der Beschluss des Koalitionsausschusses vermuten lässt. Bereits die Wortwahl ist entlarvend. Vergesellschaftung zielt gerade nicht auf eine klassische Verstaatlichung, sondern auf die Überführung bestimmter Wirtschaftsbereiche in Gemeineigentum oder andere Formen gemeinwirtschaftlicher Organisation, wie sie Artikel 15 des Grundgesetzes ausdrücklich vorsieht. Der Beschluss der Koalition vermischt beide Begriffe und unterschlägt damit den verfassungsrechtlichen Unterschied. Selbstverständlich kann eine Bundesregierung nicht einfach beschließen, dass Teile des Grundgesetzes nicht mehr gelten. Remo Klinger, Anwalt und einer der Urheber des Vergesellschaftungsgesetzes der Berliner Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, hält diesen Versuch für eine lustige Idee, wie er dem Berliner Tagesspiegel sagte. Ihm zufolge kann ein Bundesgesetz die Gesetzgebung auf Landesebene nicht einfach unterbinden. Dafür wäre eine Änderung des Grundgesetzes notwendig. Sollte die Bundesregierung ein Gesetz erlassen, das die Handlungsspielräume bei Vergesellschaftung auf Landesebene lediglich beschränkt, wäre das rechtswidrig und es würde spätestens bei der verfassungsgerichtlichen Prüfung des Gesetzesvolksentscheid in Berlin gekippt werden. Ein konkurrierendes Bundesgesetz könnte die Gesetzgebungskompetenz des Landes nur dann aushebeln, wenn die Koalition ein eigenes Gesetz zur Umsetzung der Vergesellschaftung erlassen würde. Ein Gesetz, das bundesweit Immobilienkonzerne vergesellschaftet, wäre durchaus begrüßenswert, doch da Merz und Konsorten das kaum als Ziel verfolgen dürften, ist der Koalitionsbeschluss wohl in erster Linie als Wahlkampfmanöver aus Angst vor einer möglichen Koalition unter linker Führung in Berlin zu werten, die das Vergesellschaftungsgesetz von Deutsche Wohnen enteignen umsetzen könnte. Dank des Grundgesetzes dürfte sich der Beschluss von Schwarz-Rot für die hiesigen Vergesellschaftungspläne nur als geringfügig relevant herausstellen. Im Gegenteil stärkt er sogar die Gewissheit, dass die Vergesellschaftung als schwerwiegender Angriff auf das Immobilienkapital und damit gegen die Spekulation mit Wohnraum gewertet werden kann. Mit ihrem Vorstoß senden CDU und SPD somit vor allem ein klares Signal an WählerInnen, welche Interessen sie verteidigen und wie weit sie bereit sind, dafür zu gehen. Nicht einmal das ihnen angeblich so heilige Grundgesetz schert sie, wenn es um die Durchsetzung von Investoreninteressen gegen Mieterinnen geht. Für Berlin bedeutet das, nicht beirren lassen und weitermachen. Offensichtlich sind die HauptstädterInnen auf einem Weg, der den Konzernen und ihrer Koalition auch auf Bundesebene Angst macht. Und das ist vor allem eine positive Nachricht. Unser letzter Artikel ist aus dem Raben Ralf der zweimonatig erscheinenden Berliner Umweltzeitung, die von der Grünen Liga herausgegeben wird. Die Grüne Liga entstand aus einer DDR-weiten Vernetzung von Umweltgruppen.
Freiheit, die Sie meinen. Was das Grünlandeis mit unserem Öl und der Zukunft der Menschheit zu tun hat. Freiheit für Grünland, weg mit dem Packeis. So lautete ein Sponti-Spruch in den frühen 1980er Jahren, der leeres Freiheitsgerede ironisch hinterfragte und heute, angesichts von Klimakatastrophe und Ressourcenbegehrlichkeiten, als unfreiwillig hellsichtige Vorausschau betrachtet werden kann. Die kapitalistische Freiheit, also unbeschränkte Kapitalakkumulation, führt notwendigerweise in die Klimakatastrophe. In der Arktis schmilzt nicht nur das Packeis, das dichte Meereis, rasant. Auch der bis zu 3 Kilometer dicke Eispanzer auf Grönland verabschiedet sich mittlerweile in atemberaubendem Tempo. Ein vollständiges Abschmelzen allein des grönländischen Eisschilds würde den weltweiten Meeresspiegel um 7 Meter anheben. Die verblendeten Konkurrenz-, Macht- und Wachstums-Junkies sehen natürlich auch hier zuerst die Chancen. Die neuen Objekte der Begierde sind Ressourcen. 30% der Ölreserven befinden sich in der Arktis. Kürzere Transportwege und geostrategische Vorteile. Das Kapital kennt bekanntlich keine Grenzen. Es reißt alle Schranken nieder, auch die der Natur. Und wenn es nicht aufgehalten wird, kommt sein Siegeszug erst mit der Zerstörung der Lebensgrundlagen zum Erliegen, nach einer barbarischen, technofaschistischen Endphase. Öl und Gas vom Eise befreit. Das beflügelt die Fantasie der Drill-Baby-Drill-Boys. Doch auch im Nahen Osten muss unser Öl möglichst befreit werden, vom Zugriff der Unrechtsstaaten, wie schon in früheren Golfkriegen. Neu ist, dass geopolitischen Konkurrenten und missliebigen Staaten schon mal das Öl und Gas abgedreht wird. Kein iranisches Öl nach China oder keine Energie aus Venezuela zum aufmüpfigen Kuba. Eine Begründung für Kriege zur Verbesserung der eigenen Position auf dem Weltmarkt findet sich immer. Der ungezügelte Kapitalismus entfesselt die Natur, indem er planetare Grenzen und Kipppunkte überschreitet und das Klima- und Erdsystem irreversibel destabilisiert. Die Arktis ist ein entscheidender Klimakipppunkt und erwärmt sich inzwischen viermal so schnell wie die Erde im globalen Durchschnitt, was zu massiven Eisverlusten führt, wodurch die Erderwärmung weiter angeheizt wird, weil dunkle Flächen viel mehr Wärme aufnehmen als das helle Eis. Die Dicke des Meereises hat sich im Schnitt bereits halbiert und bis 2025 ging eine Fläche von der Größe Frankreichs und Deutschland verloren. Und der Eispanzer auf Grönland könnte nach Erkenntnissen einer Forschergruppe um William Ripple von der Oregon State University dem Kipppunkt zu einem beschleunigten, unumkehrbaren Abschmelzen schon viel näher sein als gedacht. Die Weltwetterorganisation WMO meldet eine Rekorderwärmung der Ozeane. Die Meeresströmungen rund um die Antarktis und anderswo scheinen sich besorgniserregend schnell zu verändern und damit das Wetter an vielen Orten der Erde. Doch die Mächtigen der Welt verharren in einem Bewusstseinszustand der Ignoranz und Verblendung. Der im doppelten Wortsinn fossile Kapitalismus scheint unentrinnbar in seiner Dinosaurierlogik gefangen, fressen oder gefressen werden. Donald Trump wütet sogar gegen Papst Leo, weil dieser mit einem Haltet ein zu Vernunft und Frieden aufruft. Geschichte muss sich offenbar wiederholen, solange die blinde Wachstums- und Kapitalverwertungslogik nicht überwunden ist und die Menschheit den Sprung zu einem planetaren Bewusstsein nicht schafft. Eine fossil-militaristische, neokoloniale Wachstumsdiktatur, so kann man das inzwischen dominante globale Entwicklungsmodell beschreiben. Diese fatale Rückentwicklung führt uns direkt in die politische, kulturelle und ökologische Barbarei und in einen dritten Weltkrieg. Die Entführung, Tötung und Ernennung von Staatsführern obliegt offenbar inzwischen einem Herrn Trump. Die Vereinigten Staaten als Weltpolizist, das hatten wir schon einmal. Im 20. Jahrhundert wurden dabei immer wieder demokratisch gewählte, aber missliebige Regierungen ausgetauscht. Ob 1952 in Guatemala, 1953 im Iran, 1960 im Kongo oder 1973 in Chile. Doch das Gedächtnis der Menschen ist kurz und die Rüstungs- und Kriegsprofiteure sind unermüdlich. Deutschland gehört auch dazu und ist laut dem schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI inzwischen der viertgrößte Waffenexporteur hinter den USA, Frankreich, Russland und China. In den letzten beiden Jahren kamen hierzulande rund 300 neue Rüstungsfirmen zu den bisherigen 200 hinzu, während die Energiewende ausgebremst wird. Dabei sind erneuerbare Energien neben echter Energieeinsparung der entscheidende Weg zu mehr Sicherheit, Resilienz und Unabhängigkeit, ganz abgesehen vom Klimaschutz. Auch Deutschland gehört zu den Ländern, die Klimaabkommen und Klimaschutzgesetze nicht einhalten und wird bis 2030 mindestens 200 Millionen Tonnen CO2 zu viel emittieren, wie unlängst das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig feststellte. 3 Jahre stagnierte der Klimaschutz im Angesicht der Klimakatastrophe. Aber die Strafverfolgung von Klimaaktivisten, die mit zivilen Ungehorsam auf diese verantwortungslose Politik aufmerksam machten, ruhte nicht. Wie absurd. Der derzeitige fossile Rollback verschiebt klimafreundliches Handeln immer weiter in die Zukunft. Mit Tankrabatt, Energiesteuersenkungsgesetz und Aufrüstung werden die Weichen falsch gestellt und dafür auch noch neue Schulden aufgenommen. Das ist eine Politik auf Kosten der kommenden Generationen, gegen Naturgesetze und gegen die Vernunft. Unsere angemaßte Freiheit, zu tun und zu lassen, was wir wollen, ist absurd. Wahnwitziger Ausdruck eines entfesselten Prozesses wachsender Zerstörung, der unseren wunderschönen, leuchtenden Planeten zu verdunkeln droht. Die Billionen, die jetzt für Rüstung und Kriegsvorbereitung verschleudert werden, würden ausreichen, um weltweit eine friedliche, klima- und umweltfreundliche Wirtschaft und Lebensweise auf den Weg zu bringen. Wir sind doch eine Crew, erkannten jüngst die Astronauten auf ihrer Mondmission angesichts der blauen Erdkugel vor der unendlichen Schwärze des Alls. Wir sitzen gemeinsam im selben einmaligen Rettungsboot des Lebens, unserer einzigen Überlebenschance.